Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Willkommen zum Info auf Radio Bern vom Freitag, dem 28. Februar 2014. Heute mit einer besonders vielfältigen Sendung, da uns ja dieses Jahr der 29. Februar verloren geht. Die Themen: 10 Jahre Behindertengleichstellungsgesetz, schlechtes Zeugnis für Schweizer ÖV-Anbieter. Nie wieder eine solche Niederlage. Nach dem Ja zur Abschottungsinitiative will sich die andere Hälfte der Schweiz umso offener und solidarischer zeigen. Und?
Dann werden die Frauen dort besucht. Es gibt Momente oder man muss sagen Nachmittage, Abende, wo die Frauen sehr offen sind, sehr viel Zeit haben, sehr viel Fragen haben. Das heißt dann auch, dass man nicht sehr viele Etablissements besuchen kann. Es kann aber auch sein, dass alle gerade mehr oder weniger besetzt sind. Und dann ist es wichtiger, dass sie Geld verdienen und wir weitergehen.
Das sagt Martha Wicker, sie spricht über den Alltag in der Beratungsstelle für Sexarbeiterinnen Xenia und wieso sie pünktlich zum 30-jährigen Jubiläum von Xenia die Leitung abgibt. Am Mikrofon Karin Bachmann.
95,6. Rabe Info.
Der Wahlkampf ist eröffnet. Der Kampf um den Sitz des Berner Juras in der Kantonsregierung lässt nun auch die SVP-nahe Weltwoche aktiv werden. Die Rechte Wochenzeitung publizierte, der Berner Kantonsrat Jan von Overbeck habe ein Plagiat begangen. Die Wochenzeitung wärmte damit eine Geschichte auf, die sich vor gut einem Jahrzehnt ereignet hatte. Tatsächlich vergaß der Arzt, in einem Artikel zwei Kollegen zu zitieren. Schon damals entschuldigte er sich bei den Betroffenen. Sein Chef, der sozialdemokratische Gesundheitsdirektor Philipp Perrenot, steht voll hinter ihm. Für Perrenot ist denn auch klar, die Weltwoche-Attacke gilt nicht von Overbeck, sondern ihm. Sein Regierungssitz, der sogenannte Jurasitz, wird von der SVP angegriffen. Mithilfe der ihr nahestehenden Weltwoche soll nun einmal mehr Stimmung gegen Perrenot gemacht werden. So erklärt er den Vorfall auch unserem Inforedaktor Michael Spar.
Ja, es ist offensichtlich, dass viele alte Geschichten und auch jetzt Indiskretion, die nur meine Direktion betreffen, nicht die anderen Kollegen in die Presse kommen. Das ist doch so ein Pernu-Bashing in der Mode. Es ist mit der Hoffnung, dass der Pernu nicht wieder gewählt wird. Das ist so offensichtlich, das ist fast zum Lachen. Aber es ist nicht zum Lachen, weil es ist jetzt rufschädigend zum Beispiel für den Kantonarzt, der jetzt neu ist, dass die Regierung ernannt hat, oder? Ich finde, eigentlich sollte man auch die Leute in der Verwaltung respektieren. Sie machen eine große Arbeit. Mit solchen Attacken ist es nicht mehr einfach.
Soweit Philipp Perrenot, wieder kandidierender Berner Gesundheitsdirektor. Mehr zu den Regierungsratswahlen hören Sie im Rabe Info nächste Woche.
Rabe Info 95,6.
Nun hat unsere Praktikantin Annik Wangler weitere Meldungen des Tages.
Die EU sendet widersprüchliche Zeichen an die Schweiz. Bei Asylfragen will sie weiterhin mit ihr zusammenarbeiten. Die Schweiz nimmt am Europäischen Unterstützungsbüro für Asylfragen EASO teil. Dies berichten diverse Medien. Nachdem die Schweiz vom EU-Bildungsabkommen Erasmus ausgeschlossen wurde, kommt die Zusage für das Flüchtlingsabkommen überraschend. Wird das Abkommen von Bundesrat und Parlament bewilligt, steuert die Schweiz eine 500.000 Franken bei. Großer Sammelerfolg für die Grünen. Für ihre Initiative Stop Fracking haben sie in den letzten 3 Monaten bereits 10.000 Unterschriften gesammelt. Erdgasförderung, Fracking genannt, schadet der Umwelt. Die Initiative will deshalb die Gasförderung auf kantonaler Ebene verbieten. Dieses Anliegen stößt auch auf offene Ohren beim Regierungsrat. Er empfiehlt dem Grossen Rat eine Motion gegen das Fracking. Das Berner Asylwesen steht weiterhin unter Kritik. Die Oberaufsichtskommission des Grossen Rates geht mit den Verantwortlichen hart ins Gericht. Die Polizei- und Militärdirektion habe es nicht geschafft, bei Finanzflüssen und Abläufen Transparenz zu schaffen. Zudem gäbe es fachliche Führungsmängel im Amt für Migration, heisst es im Bericht der Kommission, der heute in Bern präsentiert wurde. Das Asylwesen des Kantons Bern geriet Anfang letzten Jahres in den Fokus der Öffentlichkeit. Zum Wetter. Morgen Samstag bleibt es wechselnd bewölkt mit Schneeregen bei maximal 5 Grad. Der Sonntag wird recht sonnig bei ebenfalls 5 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Mobilität wird in der Schweiz groß geschrieben, vor allem was den öffentlichen Verkehr betrifft. Mit der deutlichen Annahme der Fabi-Vorlage, dem Ja zum Ausbau der Bahninfrastruktur, setzt das Stimmvolk erneut ein starkes Zeichen. Von unserer gut ausgebauten Bahn- und Businfrastruktur aber können lange nicht alle hier lebenden Personen profitieren. 10 Jahre nach Inkrafttreten vom Behindertengleichstellungsgesetz zieht der Dachverband der Behindertenorganisation Agile Bilanz. Eine sehr ernüchternde Bilanz, Filmaral berichtet.
10 Jahre hatten die Schweizer Bahn- und Busbetriebe Zeit, ihre Billettautomate und Kundeninformationssysteme behindertengerecht zu gestalten. Ende 2013 ist die Frist abgelaufen. Inzwischen sollten die grundsätzlichen Anforderungen erfüllt sein für einen seh- und hörbehindertengerechten öffentlichen Verkehr, sagt Susanne Auer, Zentralsekretärin von Agile Behinderten-Selbsthilfe Schweiz.
Ja, also da geht es um Signalisierungen zum Beispiel, Anschriften, die Art der Billettautomaten, die müssen technisch in der Lage sein, dass sie eben auch problemlos bedient werden können von Sehbehinderten. Es geht um die ganz konkreten Abwicklungen, die man an einer Haltestelle so macht und um die Informationen, die man als Fahrgast bekommen sollte, damit man sich zurechtfindet.
Ob die ÖV-Unternehmen diese Anforderungen nun wirklich so erfüllen, wie es das Behindertengleichstellungsgesetz verlangt, das wollte die Online-Fachzeitschrift Agile Behinderungenpolitik herausfinden und hat insgesamt 112 ÖV-Unternehmen angeschrieben. 77, also weit über die Hälfte, haben geantwortet.
Mit dem Rücklauf sind wir bedingt zufrieden. Er ist zwar relativ gut, aber Transportunternehmen, die uns wichtig gewesen wären, die fanden es nicht für nötig zu antworten, allen voran die SBB. Das hat uns dann doch ein wenig befremdet, kann man sagen.
Befremdet hat Agile nicht nur das Schweigen seitens der SBB, dem größten Schweizer ÖV-Anbieter, sondern auch das Resultat der Umfrage.
Was dabei herausgekommen ist, ist, dass rund die Hälfte zwar die Bedingungen erfüllt, die erfüllt sein müssen per Ende 2013, aber die Hälfte nicht. Und das ist doch eine ganz hohe Quote. Diese Unternehmen vertrösten in der Regel auf später, aber ob und wann, das ist alles noch in der Luft.
Eigentlich hätten alle ÖV-Unternehmen ihre Billettautomate und Kundeninformationssysteme per Ende 2013 anpassen müssen, so zumindest steht es im Behindertengleichstellungsgesetz. Denn jetzt beginnt bereits die zweite Etappe. Bis in 10 Jahren müssen alle Bauten, Anlagen und Fahrzeuge vom Schweizer ÖV allen Menschen mit körperlichen Behinderungen zugänglich sein. Auch das steht im Behindertengleichstellungsgesetz. Bezüglich der Fahrzeuge ist Agile optimistisch, dass die Anpassungen in nützlicher Frist gemacht werden. Bei den Bauten und Anlagen aber sei man weniger optimistisch, meint Susanne Auer.
Ja, der Grund ist natürlich, dass Bauten und Anlagen erstens aufwendiger umzugestalten sind und auch teurer umzugestalten sind. Also wenn ich da nur eben auch wieder an die SBB denke, in ganz, ganz vielen Bahnhöfen müssen da ganze Perronanlagen umgebaut und neu gestaltet werden, dass ein problemloser Einstieg und ein ungefährlicher Einstieg vor allem in die Züge möglich ist für Menschen, die Rollstuhl fahren. Und da ist drum unsere Skepsis unseres Erachtens angebracht, es wird aufwendig und teuer.
Aufwendig und teuer, kein Wunder, versuchen die ÖV-Betriebe, die Anpassungen möglichst lange herauszuzögern. Für Susanne Auer ist deshalb klar, Agile werde die Entwicklungen weiterhin sehr genau beobachten.
Rabe Info 95,6.
Das Ja zur Abschottungsinitiative der SVP war eine gewaltige Ohrfeige für die Schweizer Linke. Nun, knapp einen Monat nach dem Abstimmungssonntag, raffen sich die Abstimmungsverlierer und Verliererinnen zusammen und wollen sich und der Welt zeigen, dass es auch eine andere Schweiz gibt. Eine offene, solidarische Schweiz, so das Motto der Kundgebung von morgen Samstag. Und dass dies nicht nur ein leeres Versprechen bleibt, soll die Kundgebung auch genutzt werden, sich gemeinsam besser auf kommende, fremdenfeindliche Abstimmungen vorzubereiten. Ich habe Joe Lang, Vizepräsident der Grünen, gefragt, was er sich von der Veranstaltung von morgen erhofft.
Also zuerst einmal wollen wir zeigen, dass die andere Schweiz, die am 9. Februar eine historische Abstimmung verloren hat, das ist eine katastrophale Niederlage. Da soll man sich absolut keine Illusionen über diesen schwarzen Sonntag machen. Dass es diese andere, diese humane, diese offene Schweiz sehr wohl gibt und dass sich die jetzt aufrafft, um es im Abstimmungskampf gegen die nächste fremdenfeindliche Initiative, nämlich Ecopop, besser zu machen, als wir es gegen die SVP-Initiative gemacht haben.
Die Platzkundgebung wird von über 60 Organisationen aus der ganzen Schweiz unterstützt. Wurde da bei der Organisation auch diskutiert, was falsch gelaufen ist im Abstimmungskampf zur Abschottungsinitiative der SVP? Da kamen in der Diskussion auch neue Ideen auf, wie man jetzt zukünftig mit solchen Abstimmungen umgeht oder wie man vorher so ein Resultat verhindern kann?
Dass wir so schnell und so früh gehandelt haben, ist eine erste Lehre aus der Niederlage. Gegen die SVP-Initiative hätten wir auch viel früher uns zusammenschließen sollen. Wir haben den Abstimmungskampf zu stark abhängig gemacht von Economy Suisse. Das war ein Fehler, aber diesen Fehler kann man nur nicht wiederholen, indem man sehr früh sich zusammentut. Weil wenn man wenig Geld hat, braucht man mehr Zeit für eine Kampagne. Man braucht mehr Leute, man braucht auch mehr Organisationen. Und da ist jetzt schon etwas in Gang gekommen, das vorher etwas gefehlt hat.
Die Platzkundgebung beruht auf einem Bündnis von 60 Organisationen. Doch offenbar können sich bei diesem breiten Themenkatalog doch nicht alle einfinden. 1,5 Stunden vorher findet noch eine Demonstration gegen Rassismus statt. Was ist da falsch gelaufen, dass das nicht koordiniert wurde?
Es ist klar, dass es innerhalb der Linken und innerhalb der offenen Schweiz, die ja zum Glück über die Linke hinausgeht, dass es da verschiedene Auffassungen gibt, dass es auch verschiedene Prioritäten gibt. Aber der Aufruf, an dem sich jetzt etwa 60 Organisationen beteiligen, von Caritas bis zu Solidarité sans Frontières, der ist an sich genügend breit, dass da alle mitmachen können. Und die Leute, die die Demo organisieren, haben auch gesagt, sie werden an dieser Kundgebung nachher auch teilnehmen, das heißt dabei auf dem Platz sein. Also es sei nicht eine Demo gegen die Kundgebung. Das wäre ja auch absurd.
So Joe Lang, Vizepräsident der Grünen und Mitorganisator der Kundgebung für eine offene und solidarische Schweiz. Diese findet morgen Samstag um 14.30 Uhr auf dem Bundesplatz statt. Und 1,5 Stunden vorher beginnt um 13 Uhr vor der Heiliggeistkirche die Demonstration gegen Rassismus.
Rabe Info 95,6.
Home fucking kills prostitution oder frei übersetzt, wer es daheim macht, nimmt Sexarbeiterinnen die Arbeit weg. So eines der provokativen Statements des Jubiläumskalenders von Xenia. Seit 30 Jahren berät die Fachstelle Xenia Frauen im Sexgewerbe. Im Jubiläumsjahr will Xenia mit dem Kalender und Veranstaltungen die Diskussion zur Sexarbeit anregen und einen großen Spendenaufruf starten. Denn Xenia blickt auf turbulente 30 Jahre zurück. Finanzierungsprobleme ziehen sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Fachstelle für Sexarbeiterinnen. Ein anderer roter Faden der Fachstelle reist pünktlich zum Jubiläum ab. Die langjährige Leiterin von Xenia tritt zurück. Martha Wicker ist seit 18 Jahren für Xenia tätig, davon nun seit 8 Jahren als Geschäftsführerin. Ich habe Martha Wicker gefragt, was sie dazu bewegt, ihren Leitungsposten zu räumen.
Ich habe einfach gemerkt, 8 Jahre Stellenleitung war total spannend, war auch eine Herausforderung für mich. Es war spannend, in diesen Arbeitsgruppen mitzuarbeiten. Aber ich habe auch gemerkt, ich mache sehr, sehr gerne Basisarbeit. Das heißt, ich hatte in den letzten Jahren sehr, sehr selten mehr Beratungen und habe nie mehr aufsuchende Sozialarbeit gemacht. Das heißt, die Frauen am Arbeitsplatz besuchen und ich möchte wieder zu diesem Kerngeschäft zurück.
In den letzten Jahren verbrachte Martha Wicker die meiste Zeit im Hauptsitz von Xenia, im sogenannten Hexenhäuschen am Langmauerweg in Bern. Sobald aber eine neue Geschäftsleiterin gefunden ist, will Martha Wicker die Beratungsstelle Xenia nicht verlassen, sondern wieder vermehrt an der Front arbeiten. Das heißt, sie verlässt das Hexenhäuschen für den Hexenkessel. Anstatt im Büro zu arbeiten, will die Sozialarbeiterin wieder durch Berns Etablissement und Nachtclubs ziehen und mit den Sexarbeiterinnen das Gespräch suchen.
Wir gehen meistens eigentlich zu zweit sind wir unterwegs und überlegen vorher, in welchem Quartier wollen wir heute überhaupt aktiv sein, weil Bern hat ja nicht einfach ein Rotlichtmilieu, sondern in allen Quartieren gibt es verschiedene Etablissements. Dann werden die Frauen dort besucht, es gibt Momente oder man muss sagen Nachmittage, Abende, wo die Frauen sehr offen sind, sehr viel Zeit haben, sehr viel Fragen haben. Das heißt dann auch, dass man nicht sehr viele Etablissements besuchen kann. Es kann aber auch sein, dass alle gerade mehr oder weniger besetzt sind und dann ist es wichtiger, dass sie Geld verdienen und wir weitergehen. Und das heißt, wir müssen in ein neues Quartier oder in ein anderes Quartier und dort wieder Etablissement aufsuchen und den Kontakt zu den Frauen suchen.
In der Nacht arbeiten, in nicht ungefährliche Milieus eintauchen und umgeben sein von Menschen in schwierigen Situationen. Damit hat Martha Wicker keine Mühe. Im Gegenteil, bevor sie die Stelle bei der Beratungsstelle Xenia antrat, hat sie, wie sie selbst sagt, in einem noch schwierigeren Umfeld gearbeitet. Bei der Gassenarbeit Bern.
Die 6 Jahre Gassenarbeit, das war total spannend. Aber ein Mitgrund, warum ich mich bei Xenia beworben habe, ich habe so gemerkt, es hat doch sehr viel Ressourcen von mir gebraucht, weil, wie Sie es gesagt haben, nicht schwierige Menschen, sondern Menschen mit einer schwierigen Geschichte. Und da habe ich gemerkt, jetzt wird es mir langsam zu viel und habe mich dann für die Stelle bei Xenia beworben. Und da muss man sich einfach bewusst sein, die Arbeit mit Sexarbeiterinnen ist nicht einfach eine tragische Arbeit, sondern es gibt viel zu lachen, es gibt viel zu diskutieren, aber es gibt auch tragische Geschichten, das ist Realität.
Solche tragische Geschichten brachten die Sozialarbeiterin auch immer wieder mal an ihre persönlichen Grenzen. Deshalb einen Job wechseln wollte Martha Wicker aber nie.
Es gab nie Momente, wo ich das Gefühl hatte, ich will diesen Job nicht mehr machen. Aber es gab natürlich Momente, wo ich trotz allem ziemlich am Anschlag war, wenn ich daran denke, das erste Mal, als ich wirklich eine Frau hatte, die von Frauenhandel betroffen war, ist 15 Jahre zurück. Das war eine Überforderung. Das hat auch sehr weh getan. Die Abgrenzung war schwieriger. Wenn ich manchmal das Gefühl hatte, jetzt reicht es aber, hatte es eigentlich weniger mit dem Milieu zu tun, sondern mit Strukturen oder mit Administration oder eben zu wenig Geld, zu wenig Ressourcen. Das war manchmal so der Punkt, wo ich gesagt habe, so können wir nicht weiterarbeiten.
Weitergearbeitet hat Martha Wicker aber immer trotzdem, 18 Jahre lang. Obwohl die Geldknappheit vom Verein sie manchmal auch in persönliche Schwierigkeiten gebracht hat.
Ich war in den Ferien und wusste, während meiner Ferienzeit kommt der Lohn auf mein Konto. Bin dann immer wieder zum Bankomat und habe gemerkt, da ist einfach kein Geld reingekommen. Nach den Ferien habe ich mich erkundigt bei der Buchhalterin, die mir erklärt hat, ich habe der Bank den Auftrag erteilt, die Löhne zu überweisen. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass eben auf dem Bankkonto nur noch Geld war bis zum Buchstaben T und zu W, wie Wicker, hat es nicht gereicht, und weil das Konto leer war und die Bank hat den Lohn dann nicht überwiesen. Also ich habe dann später den Lohn schon bekommen, das ist auch noch wichtig zu sagen. Es war auf einem Postcheckkonto noch ein bisschen Geld vom Vereinsvermögen. Aber halt ganz, ganz schwierige Situationen, auch für den Vorstand, der ehrenamtlich arbeitet und immer wieder auf Geld suchen musste.
Trotz den Finanzierungsproblemen gibt es Xenia nun schon seit 30 Jahren. Nicht zuletzt wegen dem unermüdlichen Einsatz von Martha Wicker. Nicht als Geschäftsführerin, aber als Mitarbeiterin will sie sich auch weiterhin für die Akzeptanz der Sexarbeiterinnen einsetzen.
Als erstes ganz klar, dass Sexarbeit als Arbeit anerkannt wird und nicht einfach die Frauen machen da ein bisschen Sexarbeit, sondern sind arbeitstätig, die machen durch ihre Arbeit, versuchen sie den Lebensunterhalt zu finanzieren und so weiter und so fort. Was ganz klar dazu gehört, dass diese Frauen die gleichen Rechte, auch die gleichen Pflichten, das ist für mich selbstverständlich, dass diese Frauen auch die gleichen Rechte haben. Und das heißt zum Beispiel, dass Arbeitsverträge abgeschlossen werden können, was bis heute ja noch als sittenwidrig gilt.
So Martha Wicker, noch Geschäftsführerin der Beratungsstelle für Sexarbeiterinnen Xenia. Mehr Infos zum Jubiläumsjahr von Xenia finden Sie unter www.verein-xenia.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Info vom 28. Februar 2014 auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie am Montag wie immer um 11. Beigetragen zu dieser Sendung haben Michael Spahr, Annik Wangler und Wilmar Rall. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karin Bachmann. Die wünscht der Fabienne morgen eine unvergessliche Geburi und der Martina, dass sie subito anfangen, die Welt verändern.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.